Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich, heute die Predigt zu halten. Das Leben von Jana und mir ist zurzeit, ich bin ein bisschen aufgeschreckt, das Leben von Jana und mir ist zurzeit etwas stärker vom Vorlesen, Erzählen oder Anhören von Geschichten geprägt. Und ich bin sicher, vielen von hier geht es auch so, sei es jetzt durch Enkelkinder, Nichten, Neffen. Irgendwo hat man in seinem Leben immer irgendwelche kleinen Menschen, die gerne Geschichten hören. Und heute seid ihr dran. Heute seid ihr dran, eine Geschichte zu hören, die ich euch vom Wort Gottes erzählen möchte, nämlich wenn wir eine Fortsetzung zu unserer Predigtreihe von Josef machen. Seine Geschichte, ein historisches Ereignis, das Gott als eine narrative Erzählung aufschreiben hat lassen, anders als einen Brief im Neuen Testament, die aber trotzdem eine ganz klare Botschaft vorbereiten und verkündigen soll. Und ich freue mich, dass wir heute anhand von 1. Mose Kapitel 37 in den Versen 12 bis 36 auch wieder anhand dieser Begebenheit das Evangelium von Jesus tiefer kennenlernen dürfen und darin Gottes souveräne und rettende Liebe zu einer bösen und verlorenen Welt. Ich will, bevor wir den Text lesen, einmal beten. Ihr dürft gern dazu aufstehen. Jesus, ich danke dir, dass wir auch jetzt wieder ins Alte Testament, in dein Wort schauen dürfen, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass du uns darin begegnest, dass wir deine Größe, deine Schönheit, deine Liebe darin sehen, in dem, was mit Josef passiert ist und wie du darin aber etwas Größeres, Entscheidenderes verkündigst und vorbereitet hast und dass wir tiefe Ruhe, tiefen Frieden in deiner Liebe finden, die du zu uns, die du zur Welt hattest und hast. Ich danke dir dafür, Herr. Amen. Mein Skript sagt mir das, bevor wir vorlesen, ich noch kurz eine Erinnerung mache, deswegen das ist besser so, ich mache das. Ich will kurz in Erinnerung rufen, was bisher geschah. Es ist doch 2 Monate her, dass wir die letzte Predigt hatten. Und zwar wurde uns in den ersten 4 Versen Josef als der kostbare und geliebte Sohn des Vaters beschrieben. Wir haben in den ersten 4 Versen davon gehört, dass neben allen Söhnen, die Jakob hatte, er einen Sohn hatte, den er in einer besonderen Weise geliebt und als kostbar angesehen hat und dass er diese Tatsache auch in einem langen, teuren Gewand sichtbar symbolisch demonstriert hat, das allein Josef bekommen hat und nicht seine Brüder. Also Josef ist der kostbare und der geliebte Sohn. In den folgenden Versen 5 bis 11, haben wir gesehen, dass Josef nicht einfach nur der kostbare und der geliebte Sohn ist, sondern dass Josef der gekrönte und der gehasste Sohn ist. Es ist diese Stelle gewesen, in der Gott die Träume an Josef gesandt hatte, die seine königliche Herrschaft angekündigt haben und darin auch die Anbetungswürdigkeit, die Josef gebührt, dass nämlich seine Familie sich vor ihm verneigen sollte. Also Josef ist nicht nur der kostbare und geliebte Sohn, sondern er ist der gekrönte und der gehasste Sohn. Und gerade auch dieser Hass wurde uns in den ersten 11 Versen in ganz, ganz verschiedener Weise demonstriert, weil ein besonderer Fokus nicht nur auf Josef gelegt wird, sondern ganz stark auch darauf, wie seine Brüder sind. Zum einen haben wir in Vers 2 gesehen, dass seine Brüder sich in einer Art und Weise verhalten haben, dass sie einen schlechten Ruf inne hatten und darin einen schlechten Ruf über die Familie gebracht haben. In Vers 4 haben wir gesehen, dass die Brüder Josef hassten und dass dieser Hass sich darin äußerte, dass sie ihren eigenen Bruder nicht mal mehr gegrüßt haben. Sie haben ihn ignoriert, mit Ablehnung gestraft. Vers 5 sagte, sie hassten ihn noch mehr. Vers 8 sagte, sie hassten ihn wegen seiner Worte, die Träume konnten sie auch gar nicht leiden. Und Vers 11 hat es zusammengefasst darin, dass es heißt, dass sie eifersüchtig auf ihn waren. Das heißt, sie hatten nicht einfach nur ein Problem mit seiner geliebten, gekrönten Sonderstellung, sondern sie wollten sie eigentlich selber haben. Es ging ihnen nicht einfach nur darum zu sagen, hey, Josef, wir wollen alle gleich sein, sondern der Wunsch jedes einzelnen Bruders war, ich will so sein. Ich will der Besondere sein, ich will König sein, ich will, dass die Familie sich vor mir verneigt und dass ich Herrscher werde. In dieser Weise stellt die Schrift hier einen Fokus auf die Sündhaftigkeit der Brüder. Und zugleich haben wir, wie schon erwähnt, auch das Handeln und das Verhalten Jakobs gesehen, über den wir heute etwas mehr erfahren, nämlich Jakob als ein Vater, der Josef mehr liebte als seinen Brüder, der ist in einer Art und Weise tat, dass seine Brüder es gesehen haben und einen Vater, der auch, wenn er zunächst erst etwas skeptisch gegenüber den Träumen Josef war, diese Worte bewahrte. Das heißt, darüber nachgedacht hat und das nicht einfach nur als, okay, vielleicht ist es so irgendeine Illusion, irgendein Wunschgehabe von Josef, sondern er wusste in den Träumen, die Josef hatte, das sollte ich im Hinterkopf bewahren. Ich denke, da steckt mehr dahinter. So wurde Jakob geschrieben. Also wir haben in gewisser Weise in den ersten 11 Versen eher eine Vorstellung der Charaktere und so ein paar Grundbegebenheiten gehabt. Und wenn wir jetzt heute zu unserem Abschnitt ab Vers 12 kommen, finden wir, wie eine erste dramatische Handlung losgeht, die den Lauf der Geschichte entscheidend beeinflussen wird. Und vielleicht eine Anmerkung, um das im Hinterkopf zu behalten, in allem, was Sie darin entdecken dürfen. Was hier geschehen ist, geschah circa 2000 Jahre, bevor Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist. Und ich möchte jetzt unseren Abschnitt ab Vers 12 vorlesen bis Vers 36. Und seine Brüder gingen hin, um die Herde ihres Vaters zu weiden bei Sichem. Und Israel sprach zu Josef: Weiden nicht deine Brüder bei Sichem? Komm, dass ich dich zu ihnen sende. Und er sprach zu ihm: Hier bin ich. Und er sprach zu ihm: Geh doch hin, sieh nach dem Wohlergehen deiner Brüder und nach dem Wohlergehen der Herde und bring mir Antwort. Und er sandte ihn aus dem Tal von Hebron und er kam nach Sichem. Und ein Mann fand ihn und siehe, er irrte auf dem Feld umher. Und der Mann fragte ihn und sprach: Was suchst du? Und er sprach: Ich suche meine Brüder, teile mir doch mit, wo sie weiden. Und der Mann sprach: Sie sind von hier aufgebrochen, denn ich hörte sie sagen: Lasst uns nach Dothan ziehen. Da ging Josef seinen Brüdern nach und fand sie in Dothan. Und sie sahen ihn von Weitem, und ehe er in ihre Nähe kam, da ersannen sie gegen ihn den Anschlag, ihn zu töten. Und sie sprachen einer zum anderen: Siehe, da kommt jener Träumer. So kommt nun und lasst uns ihn erschlagen und ihn in eine der Gruben werfen. Und wir wollen sagen, ein böses Tier hat ihn gefressen und wir werden sehen, was aus seinen Träumen wird. Und Ruben hörte es und er rettete ihn aus ihrer Hand und sprach: Lasst uns ihn nicht totschlagen. Und Ruben sprach zu ihnen: Vergießt nicht Blut, werft ihn in diese Grube, die in der Wüste ist, und legt nicht Hand an ihn, damit er ihn aus ihrer Hand errettete, um ihn wieder zu seinem Vater zu bringen. Und es geschah, als Josef zu seinen Brüdern kam, da zogen sie Josef sein Ärmelkleid aus, das lange Ärmelkleid, das er anhatte. Und sie nahmen ihn und warfen ihn in die Grube. Die Grube aber war leer, es war kein Wasser darin. Und sie setzten sich, um zu essen. Und sie erhoben ihre Augen und sahen, und siehe, ein Zug Ismaeliter kam von Gilead her, und ihre Kamele trugen Tragant und Balsamharz und Ladanum. Das ist sowas wie Myrrhe. Sie zogen hin, um es nach Ägypten hinabzubringen. Da sprach Juda zu seinen Brüdern: Was für ein Gewinn ist es, dass wir unseren Bruder erschlagen und sein Blut bedecken. Kommt, lass uns ihn an die Ismaeliter verkaufen, aber unsere Hand sei nicht an ihm, denn unser Bruder, unser Fleisch ist er. Und seine Brüder hörten auf ihn. Als nun die midianitischen Männer, die Kaufleute, vorüberkamen, da zogen und holten sie Josef aus der Grube herauf und verkauften Josef an die Ismaeliter für 20 Silberstücke. Und sie brachten Josef nach Ägypten. Und als Ruben zur Grube zurückkam und siehe, Josef war nicht in der Grube, da zerriss er seine Kleider. Und er sprach, und er kehrte zu seinen Brüdern zurück und sprach: Der Knabe ist nicht da, und ich, wohin soll ich gehen? Und sie nahmen das Ärmelkleid Josefs und schlachteten einen Ziegenbock und tauchten das Ärmelkleid in das Blut. Und sie schickten das lange Ärmelkleid hin und ließen es ihrem Vater bringen und sagen: Dies haben wir gefunden. Erkenne doch, ob es das Ärmelkleid deines Sohnes ist oder nicht. Und er erkannte es und sprach: Das Ärmelkleid meines Sohnes, ein böses Tier hat ihn gefressen. Josef ist gewiss zerrissen worden. Und Jakob zerriss seine Kleider, legte Sacktuch um seine Lenden und er trug Leid um seinen Sohn viele Tage. Und alle seine Söhne und alle seine Töchter machten sich auf, um ihn zu trösten. Aber er weigerte sich, sich trösten zu lassen und sprach: Denn trauernd werde ich zu meinem Sohn hinabfahren in den Scheol. Und sein Vater beweinte ihn. Und die Midianiter verkauften ihn nach Ägypten an Potiphar, einen Hofbeamten des Pharaos, den Obersten der Leibwache. Das ist der Text für heute. Bisschen längerer Predigtext, längere Geschichte, das vorzulesen. Aber es ist gut, sich das nochmal in Erinnerung zu rufen, weil ich selber auch nicht alle Details auf jeden Fall in Erinnerung hatte. Wir können aber unseren Text heute in vier Bereiche aufteilen. Der erste Abschnitt unseres Textes ist Vers 12 bis 17 und darin geht es um das liebevolle Senden des Sohnes. Es ist der Abschnitt, wo der Vater Jakob den Sohn Josef zu seinen Brüdern sendet. Also erstens das liebevolle Senden des Sohnes. Dann haben wir von Vers 18 bis 24 den nächsten Abschnitt, wo es um den bösartigen Plan gegen den Sohn geht. Der dritte Abschnitt ist Vers 25 bis 30. Darin geht es um den habsüchtigen Verkauf des Sohnes. Und dann anschließend der letzte Abschnitt, Vers 31 bis 36. Dort geht es um eine scheinheilige Lüge und die Trauer um den Sohn. Der erste Abschnitt von unserem Text heute beginnt nach einem kurzen Hinweis in Vers 12, dass die Brüder hingingen, die Herde ihres Vaters zu weiden, damit, dass er zunächst einen Fokus auf den Vater als Vater Jakob legt. Also der Handelnde oder die Handelnden in dem ersten Abschnitt sind zunächst Jakob hier als Israel bezeichnet und Josef. Es geht quasi um einen Plan, einen Ratschluss, den der Vater setzt und ein Gespräch zwischen ihm und seinem geliebten Sohn, ob und wie dieser Ratschluss umgesetzt werden sollte. Wenn man diese Geschichte, dieses Kapitel von Anfang an liest, dann wartet man in gewisser Weise ja ein bisschen darauf, dass Jakob jetzt endlich irgendetwas tut. Ich meine, es wurden verschiedene Sünden, verschiedene schlechte Dinge über seine anderen Söhne beschrieben. Und alles, was wir bisher eigentlich festgehalten haben, war, okay, Jakob behielt das Wort in seinem Herzen, aber in gewisser Weise war er stumm. Wir lesen hier nichts davon, dass er sie tadelte, dass er sie enterbt hat, dass er, keine Ahnung, irgendeine andere Regel, irgendeine andere Grenze gesetzt hat und gesagt, Leute, so geht es nicht weiter. All das lesen wir von Jakob nicht. Und es kommt die Frage auf, ja, okay, machst du denn überhaupt irgendetwas? Wie stehst du denn deinen anderen Söhnen gegenüber? Wie verhältst du dich ihnen gegenüber? Wie reagierst du auf sie? Wie wird uns Jakob hier beschrieben? Ab Vers 12. Was ist seine Haltung gegenüber den Söhnen, gegenüber den Brüdern Josefs, auch wenn sie so böse sind und auch wenn sie ihren Bruder Josef gehasst haben? Seine Haltung ist die folgende. Schaut mal, was er sagt in Vers 14. Und er sprach zu ihm, geh hin, sieh nach dem Wohlergehen deiner Brüder. Was hier über Jakob geschrieben wird, ist, dass obwohl seine Brüder als besonders böse, seine Söhne als besonders böse und sündhaft beschrieben wird, er sein Interesse und seine Liebe zu ihnen nicht verloren hat. Auch wenn 11 erwachsene Männer, die auf sich selber aufpassen können, sagen wir ohne Benjamin 10, auch wenn 10 erwachsene Männer, und das war ihr Job, also das war jetzt nicht ein Sonderausflug, den sie zum ersten Mal in ihrem Leben gemacht haben, irgendwo mal die Herde zu halten, hat Jakob das innerliche Anliegen zu sagen, Josef, wie geht es deinen Brüdern? Kannst du bitte nachschauen, wie es um sie steht? Und sein Anliegen ist hier nicht in erster Linie, oh nicht, dass die schon wieder irgendwas anstellen, sondern indem Jakob sagt, sie nach ihrem Wohlergehen, verwendet ist der hebräische Begriff dahinter, sie nach ihrem Shalom. Schau nach, ob sie in Sicherheit sind, ob sie gesund sind, ob Frieden vorhanden ist, ob sie Ruhe haben und vollständig sind. Das ist das Anliegen, das Herz, die Haltung Jakobs gegenüber seinen anderen Söhnen. Er nimmt Josef, er schickt ihn hin und sagt, sieh nach dem Wohlergehen zum einen der Brüder und nach dem Wohlergehen der Herde. Was jetzt hier nicht das Thema sein soll, aber was in der Schrift sehr groß entfaltet wird, die Herde als das Volk Gottes und genauso auch die Hirten als die geistlichen Lehrer und Leiter, die diese Herde verwalten sollten. Und die Propheten greifen das immer wieder auf, dass Gott danach schaut, wie geht es der Herde und wie geht es den Hirten, was sie tun. Und wir haben hier zumindest hier diesen Hinweis, dass Jakob dieses Anliegen hat, das sicherzustellen. Wir können vielleicht die Frage stellen, zu sagen, okay, Jakob, war das vielleicht naiv? Hast du dir nicht irgendwie denken können, dass es schiefgehen könnte? Hast du nicht mitgekriegt, wie sehr sie deinen geliebten Sohn gehasst haben, weil die haben nicht mal mehr Hallo gesagt und jetzt soll er gucken, wie es ihnen geht. Mit dem Fernglas so von weitem ja nicht näher kommen, damit nichts passiert. Du wusstest doch, die werden sich begegnen und du bist dann nicht in der Nähe, um eventuell etwas zu verhindern. Oder, wir können aber auch die Frage stellen, war es Glaube, war es Mut? war es hier ein Vater, der die Träume von Josef ernst genommen hat. Der gesagt hat, na warte mal, wenn Gott ihm diesen Traum gesandt hat, dass er herrschen soll und diese Familie sich vor ihm verneigen soll, dann werden sie ihm schon nichts antun. Dann wird Gott dafür sorgen, dass das nicht passieren wird. Der Text selber, das sind Überlegungen, der Text selber nennt uns nicht die Grundemotion oder den Gedankengang, den Hintergrund, den Jakob innerlich hatte. Aber was wir sehen können ist, was ich schon erwähnt habe, anhand diesem Anliegen nach ihrem Schalom zu schauen, zu sagen, er hat eine Liebe und ein Interesse an seinen Söhnen, an den Brüdern Josef, dass er nicht verloren hat, egal wie böse und gemein sie waren und beschrieben wurden. Wie reagiert Josef auf diesen Auftrag, auf diesen Ratschluss seines Vaters? Wir lesen die Reaktion Josefs am Ende von Vers 13. Josef sagt, und er sprach zu ihm, hier bin ich. Josefs Reaktion ist nicht, muss es sein, hier ist schon ein bisschen entspannter, lange Reise auf mich nehmen. Papa, du weißt, also ich habe auch gemerkt, die lieben mich nicht. Josef sagt, hier bin ich, ich bin bereit dazu. Ich bin bereit, zu meinen Brüdern hinzugehen und nach ihrem Frieden zu schauen. Ich bin bereit, danach zu tun. Josef weigert sich nicht. Josef hat eine Liebe zu seinem Vater im Gehorsam und Josef hat eine Liebe zu seinen Brüdern, die größer als ihre Ablehnung und ihr Hass. Die Brüder haben Josef nicht mal mehr gegrüßt. Dass Josef hier seinem Vater zugestimmt hat, zu sagen, hier bin ich und ich schaue nach ihrem Wohlergehen, hat für Josef bedeutet, dass er zunächst einmal 75 Kilometer nach Sichem reisen musste. Auch wenn es damals, sag ich mal, gewohnter war, lange Reisen auf sich zu nehmen, war das kein, ich schaue mal hier da beim Bolzplatz nach, wie es da aussieht. Sondern es war eine Reise, die er auf sich genommen hat, 75 Kilometer nach Sichem zu reisen. Und nachdem er dort zufällig, wir werden danach drauf noch weiterkommen, umhergeirrt ist, weil sie nicht dort waren, ist er danach nochmal 25 Kilometer weiter nach Dothan gereist. Der Text sagt, ich war auf dem Pferd, auf dem Esel unterwegs, war zu Fuß unterwegs. Auf jeden Fall war das kein Ausflug von einer Stunde. Aber Josef war bereit, hier seinem Vater gehorsam zu sein und nach dem Wohlergehen seiner Brüder zu schauen. In dem Jakob hier an dieser Stelle Josef als seinen geliebten Sohn sendet und nicht einfach nur einen Knecht. Er hätte ja auch einfach einen Knecht nehmen können und sagen, guck mal, geh mal bitte hin, schau nach, wie es aussieht. Jakob wählt bewusst seinen besonders geliebten Sohn aus und Gott lässt diese Geschichte in dieser Art und Weise geschehen und niederschreiben und beschreiben, weil er hier 2000 Jahre vorher vorschatten möchte, was er als der liebende Vater zur Welt getan hat. Indem Jakob hier seinen geliebten Sohn sendet, um nach dem Wohlergehen zu schauen, sehen wir hier eine Vorschattung, einen Hinweis darauf, dass Gott selbst als der liebende Vater seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, um, und ich würde diese Formulierung übernehmen, nach unserem Wohlergehen zu schauen. Das war Gott nicht egal. Obwohl er das wusste, obwohl er sah, wie wir sind, hat er gesagt, ich sende meinen Sohn. Warum? Weil ich sehe, dass sie, ohne dass ich das tue, keinen Schalom haben. Weil sie, ohne dass ich danach schaue, keine Sicherheit, keinen Frieden, keine Ruhe, keine Vollständigkeit haben, sondern verdorbene, zerbrochene Geschöpfe sind in einer gefallenen Welt. Aber Gott, der liebevolle Vater, sendet seinen eingeborenen Sohn Jesus Christus und gibt ihn hin, um nach unserem Wohlergehen zu schauen. Und so wie Josef hier zu Jakob sagte, hier bin ich bin bereit dazu, das auf sich zu nehmen, lesen wir im Neuen Testament, dass Christus sich nicht dagegen gewehrt hat, sondern dass er bereitwillig im Gehorsam es auf sich nahm, es nicht wie ein Raub festhielt, diese besondere Stellung, dieses wohlige Zuhause zu verlassen, sondern sich auf den Weg, auf eine Reise zu begeben, um nach unserem Wohlergehen zu schauen. Wir haben hier in diesem Text zweimal, einmal am Ende von Vers 13 und am Ende von Vers 14, bewusst diese Formulierung des Jakobs sagt, komm, dass ich dich zu ihnen sende. Und am Ende von Vers 14 ist auch, und er sandte ihn aus dem Tal von Hebron. Diese Tatsache, dass er seinen Sohn gesandt hat, wird im Neuen Testament mit einem ganz, ganz starken Schwerpunkt aufgegriffen. Wir lesen im Neuen Testament nicht einfach nur davon, dass Gott quasi seinen Sohn hingegeben hat, sondern zum Beispiel aus Galater 4, Vers 4 kennen wir, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Immer wieder finden wir im Neuen Testament diesen Hinweis, nicht einfach nur, er ist halt gekommen und wurde von Gott geopfert, hingegeben, sondern er hat ihn ganz bewusst gesandt. Und ein Schreiber, dem ist es ein besonderes Anliegen gewesen, da einen Fokus drauf zu setzen, und zwar war das Johannes. Sowohl im Johannesevangelium als auch in den Briefen verwendet Johannes circa 54 Mal diesen Begriff gesandt, gesandt, gesandt. Und circa 40 Mal davon bezieht er sich auf Jesus. Circa 40 Mal legt er diesen Fokus in dieses Anliegen zu sagen, Jesus, der Sohn des Vaters, wurde gesandt. Mit dem Hintergrund vom Alten Testament wissen wir, es gibt zwei Stellen, an denen bewusst ein Sohn gesendet wird, um nach dem Wohlergehen zu schauen, sogar mit den Begriffen. Die eine Sache ist hier bei Josef und die andere Sache ist, als David gesandt wird, um nach seinen Brüdern zu schauen, als sie alle Angst vor Goliath haben. Und beide Geschichten zeigen uns zwei Facetten vom Evangelium. In der einen Geschichte, die wir heute behandeln, sehen wir einen Sohn, der gesandt wird, um zu sterben. Und die andere Geschichte beschreibt uns einen Sohn, der gesandt wird, um zu siegen. Nämlich den Feind zu überwinden, den kein anderer Mensch überwinden konnte. Also Gott hat diese, was ja keine Nebenstories sind, also David gegen Goliath, das ist sogar in den deutschen Metaphern und so mit drin. In beider dieser großen Geschichten verwendet Gott ganz bewusst diesen Hinweis, ein Vater sendet dem Sohn, um nach dem Wohlergehen zu schauen. Und genauso haben wir das eben im Neuen Testament. Und ich möchte zwei Stellen dazu mit euch anschauen. Die eine ist in Johannes Kapitel 3, Vers 16 und 17. Bei dieser Stelle weiß ich immer nicht so recht, ob das jetzt Vorfreude auslöst, das aufzuschlagen, ob das Langeweile auslöst, ob man sich denkt, zitier doch einfach, keine Ahnung. Ich weiß, aus einem guten Grund sind es sehr, sehr bekannte Verse. Ich möchte zwei Hinweise zu den Versen 16 und 17 geben, als Verknüpfung hier zu unserer Geschichte in Josef. In Johannes 3, Vers 16 und 17 lesen wir Folgendes. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn errettet werde. Wir haben hier zwei Verse, Vers 16 und 17, die dieses Erlösungswerk und das Anliegen und Ziel vom Senden des Sohnes beschreiben. Sie fangen damit an und sagen, in dieser Größe und dieser Art und Weise hat Gott die Welt geliebt, so wie Jakob eine Liebe zu den anderen Brüdern hatte, anderen Söhnen hatte, verwirrend, Brüder, Söhne. Und Jakob fängt dann auch noch mit J an, so wie Josef. Übelst kompliziert. Naja, wie hier diese Motivation der Liebe Gottes beschrieben wird zu seiner Welt, dann finden wir hier zum einen in Vers 16 diesen Fokus, dass er sagt, dass er seinen eingeborenen Sohn, sein besonderer, sein einziger Sohn, und dann heißt es hier, gab. Dieser Begriff meint quasi ein Hergeben, ein Hingeben, ein Überlassen. Wenn die Bibel hier davon spricht, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gab, meint es quasi das Überlassen, das Schenken von Jesus durch den Vater, um als Sühneopfer zu sterben. Das ist diese Verknüpfung. Er gab ihn sozusagen hin, er gab ihn, er sandte ihn, er überließ ihn. Das ist hier der Fokus in Vers 16, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Auch dieser Lebensbegriff wird nachher wichtig sein im Alten Testament. Also damit wir nicht verloren gehen, verloren meint nicht quasi, wo sind meine Schlüssel, wo sind die Menschen, verloren gehen meint quasi sich einer totalen Zerstörung und Verwesung hingeben, das ist eigentlich der Begriff. Also ein Kompost geht verloren, eine Leiche geht verloren, verrottet, geht komplett zugrunde, das meint dieses Verlorengehen. Das kommt in der deutschen Sprache nicht so dramatisch rüber, wie wenn man das mal erklärt. Damit das nicht geschieht, sondern wir ewiges Leben haben, gab Gott seinen Sohn. Und dann Vers 17 beschreibt, die gleiche Sache in einer anderen Weise und setzt hier aber einen anderen Fokus und sagt, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt. Und wenn er hier von diesem Gesandtsein spricht, dann meint es jetzt nicht quasi, dann setzt es diesen Fokus darauf, dass Jesus mit einem bestimmten Auftrag und in einem bestimmten Namen gekommen ist. Das ist dieses Senden. Senden ist nicht einfach, rein zufällig laufe ich hier vorbei und sage, hallo, wie geht's? Das ist nicht Senden. Senden heißt, jemand gibt mir einen Auftrag und in dessen Autorität mache ich jetzt auf dem Weg, um zu tun, was er mir gesagt hat. Und wenn du die Art, wie du auf mich reagierst, wie ich die Botschaft übermittle, nimmst du mich an, nimmst du den an, der mich gesandt hat. Lehnst du mich ab, lehnst du den ab, der mich gesandt hat. Und das macht Jesus auch immer wieder deutlich. Er sagt, wer mir glaubt, der glaubt den, der mich gesandt hat. Wer Jesus ablehnt, sagt, Gott, du bist ein Lügner. Alles, was du über Jesus beschrieben hast und was es durch ihn gibt, nicht nur er hat gelogen, du hast gelogen. Wer Jesus annimmt und an ihn glaubt, der glaubt damit nicht nur Jesus, sondern er glaubt dem Vater. Er hat die Liebe des Vaters erkannt. Er hat gesehen und verstanden, das, was du gemacht hast, hast du gemacht, weil der Vater mich so sehr liebt. Jesus wurde vom Vater gesandt, um hingegeben zu werden. Es war für ihn nicht einfach nur ein Spaß, es war nicht einfach nur eine Eigeninitiative, sondern er kam mit einer bestimmten Autorität und einem bestimmten Auftrag. Diese gleiche Verknüpfung haben wir auch im 1. Johannesbrief, und zwar in Kapitel 4. 1. Johannes Kapitel 4, Vers 9 und 10. Ich freue mich, wenn wir in der Johannespredigtreihe zu diesen Versen kommen, weil sie auch so eine zentrale Botschaft des Evangeliums sind. Und hier geht es wieder darin, worin kann gesehen werden, dass der Vater uns liebt? Was hat der Vater getan, um zu offenbaren, dass er uns liebt? Wir haben in Vers 9 und Vers 10 folgende Verse. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eigenen geborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hier ist wieder dieses, er hat ihn gesandt. Es ging nicht erst damit los, quasi, okay, Jesus ist am Kreuz gestorben, wow, wie sehr liebst du uns. Es ging damit los, dass Jesus überhaupt geboren wurde, wow, wie sehr liebst du uns. Gott hat Jesus gesandt, damit wir durch ihn leben möchten. Vers 10, hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, nicht, dass die Brüder sich so fromm und heilig und liebevoll gegenüber Josef, gegenüber Jakob verhalten haben. Hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als Sühnung für unsere Sünden. Hier wieder der Fokus, Gott hat seinen Sohn gesandt mit diesem großen Ziel, Sühnung für unsere Sünden zu sein. Genau dieser Art, in dieser Art und in einer ähnlichen Art und Weise, wir werden nachher auch auf die Unterschiede kommen, in einer ähnlichen Art und Weise sehen wir hier in unserem ersten Abschnitt ein liebevolles Senden des Sohnes. Jakob hat das Anliegen, nach dem Wohlergehen seiner anderen Söhne zu schauen, und er nimmt seinen besonders geliebten, kostbaren Sohn, der sich bereitwillig auf den Weg macht, um hinzugehen und nach seinen Brüdern zu schauen. Wie reagierten die Brüder auf dieses Anliegen des Vaters? Haben sie diese Liebe sofort gesehen und erkannt und sagen, Josef kommt, unser Papa, er interessiert sich, wie es uns geht. Ah, was haben wir nur für einen Vater. Es ist so schön. Der hat nicht mal seinen Knecht geschickt. Der hat Josef geschickt. Oh, unser Bruder, Familie, Zugehörigkeit und so weiter. Wir fühlen uns wieder wie zu Hause und so weiter. Nein, wie haben die Brüder auf Josef reagiert? Wir haben die Menschen auf das Senden des geliebten Sohnes reagiert. Wir lesen in unserem Abschnitt ab Vers 18, folgende Worte. Und sie sahen ihn von Weitem, und ehe er in ihre Nähe kam, ersannen sie gegen ihn den Anschlag, ihn zu töten. Wir lesen hier nicht davon, dass sie einen halben Tag miteinander verbracht haben, mit ihm gesprochen haben, dann gemerkt haben, boah, den kann ich eigentlich gar nicht leiden. Also jetzt weiß ich wieder, warum. So, das ist nicht die Art und Weise, wie die Brüder hier beschrieben werden, sondern es heißt hier, ehe er in ihre Nähe, sie sahen ihn von Weitem, ich meine, langes Ärmelkleid, vielleicht ist das ein Argument dafür, dass es bunt war, auf jeden Fall gut zu erkennen, Er kommt daher und bevor er in ihre Nähe kam, fassen sie einen Plan, einen bösartigen Plan, Josef zu töten. Was wir hier finden, ist, dass ihre bisherige innerliche Ablehnung im Hass und der Eifersucht, die sich bisher äußerlich nur in "Wir sagen dir nicht Hallo" geäußert hat, sie beginnt jetzt ein handgreifliches Ausmaß zu bekommen. Jetzt geht es nicht mehr einfach nur darum von "Wir mögen dich nicht", sondern dieser Hass wird zu dem, was er im Kern ist, Mord. Ich will dich nicht mehr in meinem Leben haben. Ich will nicht mal mehr die Möglichkeit haben, dir über den Weg zu laufen. Ich will einfach gar nichts mehr mit dir zu tun haben. So, das ist Hass, auch wenn er nicht immer zur Reife kommt in seinem Kern. Deswegen sagt Jesus, wer seinem Bruder sagt, du Narr, der hat ihn eigentlich umgebracht. Weil im Kern ist es die Wurzel, die am Ende zu dieser Frucht hinanwächst. Sie haben das Anliegen, einen Anschlag gegen ihn zu machen. Und dieser Anschlag wird sehr deutlich formuliert am Ende von Vers 8. Einen Anschlag, nicht ihm weh zu tun, ihm mal eine Lektion zu verpassen, was wir eigentlich von ihm halten, sondern es heißt, einen Anschlag, ihn zu töten. Wir wollen ihn umbringen. Und in Vers 20 sagen sie, lasst uns ihn erschlagen und in eine Grube werfen und wir sollen sagen, ein böses Tier hat ihn gefressen. Das ist es, wie die Ablehnung, wie der Hass dieser Brüder, welches Ausmaß er angenommen hat und wie sie auf die Sendung des geliebten Sohnes vom Vater reagieren. Innerhalb von diesem Anschlag, ihn zu töten, wird auch noch einmal deutlich, was sie von Josef gehalten haben und was auch ein starkes Argument für sie war, warum sie ihn nicht leiden konnten. Schaut mal, wie sie über Josef sprechen in Vers 19. Sie sprachen einer zum anderen, siehe, da kommt jener Träumer. Da kommt derjenige, der so viel von sich hält, der diese großartigen Ideen über sein Leben hat. Sie lehnen nicht nur Josef seine Stellung ab, sondern sie lehnen quasi auch Gottes Ausspruch in den Träumen über sein Leben ab. Er ist für sie einfach nur ein Träumer. Und am Ende, mit ihrem Plan und mit dem, was sie machen wollen, sagen sie am Ende von Vers 20, und wir werden sehen, was aus seinen Träumen wird. Wir wollen das jetzt tun, was wir geplant haben, was wir uns vorgenommen haben. Und dann werden wir mal sehen, wer recht hat. Ob diese Träume wirklich von Gott gesandt sind oder ob da sich Josef nicht einfach nur irgendwas eingebildet hat auf die Liebe, die Jakob zu ihm hatte. Wir finden genauso innerhalb von ihren Plänen, ihrem Anschlag, den sie sozusagen planen, dass zunächst einer der Brüder von Josef diesen Totschlag verhindern möchte. Vers 21 und 22 kommt nämlich Ruben und er sagt, lasst ihn uns nicht totschlagen, vergießt nicht Blut, sondern werft ihn in diese Grube. Und er hat das Anliegen, Josef aus ihrer Hand zu erretten und ihn dann letztendlich wieder zu seinem Vater zu bringen. Also einer von seinen Brüdern stellt sich da dazwischen und möchte diesen Anschlag zunächst einmal vereiteln und verhindern. Und auch wenn Ruben zunächst verhindern konnte, dass sie Josef gleich bei der Begrüßung totgeschlagen haben, haben sie ihm sehr trotzdem deutlich zu verstehen gegeben, wie sie ihn empfangen. Es heißt in Vers 23, und es geschah, als Josef zu seinen Brüdern kam, da zogen sie Josef sein Ärmelkleid aus, das lange Ärmelkleid, das er anhatte. Also das haben sie nicht ausgehalten. Das haben sie nicht ausgehalten, den mit dem Ärmelkleid in die Grube zu werfen, sondern zumindest haben sie ihn entblößt. Sie haben ihm sein Gewand ausgezogen, ihn nackt gemacht. Und damit auch quasi deutlich gemacht, weil an diesem Ärmelkleid sich so viel symbolisiert hatte, also es war wirklich keine Kleinigkeit für die, indem sie das Ärmelkleid gesehen haben, haben sie die Liebe des Vaters gesehen, haben sie den Status gesehen, die Träume gesehen und sagt, das will ich nicht sehen, das ziehe ich ihm aus. Ich nehme ihm dieses Ärmelkleid ab und ich werfe ihn in die Grube hinein. Ich weiß nicht, wie weit der runtergefallen ist, habe ich jetzt nicht gegoogelt, wie tief waren Gruben im alten Orient. Aber ich schätze mal, wenn es eher eine Wasserquelle und so weiter war, ist der nicht nur 1,50 runtergefallen, sondern sie haben ihn ausgezogen, entblößt und trotzdem in ihrem Empfang Leid zugefügt und ihn quasi beschämt. Was finden wir hier in dieser, wie Gott ganz bewusst diese Geschichte weiterspinnt, die hier bei Josef passiert ist? Die Schrift greift im Neuen Testament auch in besonderer Weise auf, dass der Wunsch des Volkes, sowohl der Pharisäer und der Schriftgelehrten, Jesus zu kreuzigen, keine Handlung im Affekt war. Das war nicht ein und jetzt sofort wir kreuzigen ihn, sondern die Evangelien beschreiben, zum Beispiel in Johannes 11, Vers 53, nachdem Jesus Lazarus aus den Toten auferweckt hat, dann heißt es, von jenem Tag an beratschlagten sie nun, ihn zu töten. Und an anderen Stellen wird immer wieder darauf hingewiesen, dass sie nach einer Gelegenheit gesucht haben. Sie haben darauf quasi gewartet. Sie hatten diesen Plan, diesen Anschlag gefasst, dass sie Jesus weghaben wollen und haben quasi nur noch darauf gewartet, bis sie es durchführen können. Matthäus 27, Vers 1 heißt es auch, als es aber Morgen geworden war, hielten alle Hohenpriester und Ältesten des Volkes Rat gegen Jesus, um ihn zu Tode zu bringen. Die Art und Weise, wie der geliebte Sohn Gottes, wie Christus ans Kreuz gebracht wurde, die geschah über die Planung eines Anschlags. Und auch Jesus, er hat so viele andere, also sowohl Gott, zum Beispiel als er diesen Ausspruch sagt, dies ist mein einziger geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Gott hat eigentlich im Leben Jesu so viele Andeutungen gemacht, dass alle, die die Geschichte Josefs kannten, ganz genau wussten, was hier eigentlich abgeht und eigentlich welche Rolle sie selber darin spielen. Jesus hat es sogar so direkt aufgegriffen mit einem bestimmten Gleichnis, und zwar in Lukas Kapitel 20, in einem das Gleichnis vom Weinberg, wo quasi die Leute, die Arbeiter im Weinberg, verwalten sollten, wo sie diesen Weinberg verwalten und bearbeiten sollten und das aber in einer schlechten Art und Weise machen. Und dann greift Jesus auf, dass der Weinbergbesitzer immer wieder zunächst Knechte schickt, was ein Hinweis auf die Propheten ist, um hier nach dem Weinberg zu schauen. Im Alten Testament heißt es oft, um nach der Herde zu schauen. Und dann sagt Jesus in Vers 13 folgendes: Der Herr des Weinbergs aber sprach, was soll ich tun? Ich will meinen geliebten Sohn, jetzt heißt es wieder, senden. Vielleicht werden sie sich vor diesem scheuen. Als aber die Weingärtner ihn sahen, überlegten sie miteinander und sagten, dieser ist der Erbe, lasst uns ihn töten, damit das Erbe unser werde. Was greift Jesus da auf? Er sagt wieder, zuletzt wird der geliebte Sohn dorthin gesandt, um danach zu schauen, wie es aussieht. Und die Leute, die Arbeiter sehen ihn und fassen den Anschlag, ihn zu töten. Jesus hat es so deutlich gemacht, wie mit ihm umgegangen wurde, hat es so deutlich gemacht, wer er ist und mit welchem Anliegen Gott ihn eigentlich gesandt hatte. Und auch so wie Josef letztendlich von ihm entblößt wurde, indem ihm das Ärmelkleid abgenommen wurde, finden wir auch genauso von Jesus, dass sie seine Kleider unter sich verteilt haben und über sein Gewand das losgeworfen haben. Sie haben Jesus nackt gekreuzigt, also all diese Kreuze, wo Jesus hier so eine Schürze hat. Ich kann schon verstehen, dass es besser ist, das mit einer Schürze, mit einem Tuch zu demonstrieren, als ein, also. Aber das ist nicht das, wie es damals ausgesehen hat. Jesus wurde beschämt, hing beschämt und entblößt am Kreuz, so dass jeder ihn nackt sehen konnte. Und auch wenn Ruben zunächst diesen Anschlag verhindern konnte, was in gewisser Weise eigentlich an Petrus erinnert, der gesagt hat, Jesus, Herr, das widerfahre dir nicht, das soll nicht passieren, wir gehen nicht nach Jerusalem, du sollst nicht leiden und getötet werden, und auch, nein, das soll nicht geschehen. In Matthäus 16, wie Petrus quasi Jesus davon abhalten wollte, dass Jesus leiden sollte, um getötet zu werden, sehen wir, dass sowohl das Anliegen von Petrus als auch das Anliegen von Ruben nicht vollständig umgesetzt werden konnte, sondern an einer entscheidenden Stelle lesen wir Folgendes ab Vers 25. Und sie setzten sich, um zu essen. Interessante Nebenbemerkung, aber was ist das skrupellos, oder? Da kommt der Bruder, die sprechen gerade darüber, wie sie ihn umbringen wollen. Die ziehen ihn aus, schmeißen ihn in eine Grube. Ja gut, was machen wir als nächstes? Aber wir haben noch ein bisschen Vesper dabei. Komm, wir essen jetzt einfach was. Was ist das für eine böse, sündhaftige Haltung der Brüder? Und sie erhoben ihre Augen und sahen, und siehe, ein Zug Ismaeliter kam von Gilead her, und ihre Kamele trugen Tragant, Balsamharz und Ladanum. Sie zogen hin, um es nach Ägypten zu bringen. Vers 26, da sprach Juda zu seinen Brüdern. Es ist kein Zufall, dass Gott hier die Geschichte in dieser Weise geschrieben und gelenkt hat, dass nicht einfach nur Simeon die Idee hatte, Josef zu verkaufen, sondern Juda einen entscheidenden Vorschlag gleich bringen wird. Und Juda, der Name Judas ist die griechische Form vom hebräischen Namen Juda. Also es ist eigentlich sogar der gleiche Name. Juda hat folgende Idee. Die Idee, das will ich als Hinweis sagen, bevor wir das jetzt weiterlesen, die mag auf den ersten Blick vielleicht barmherzig wirken, weil ja Josef nicht umgebracht wird. Aber wir werden gleich sehen, was eigentlich dahinter steckt. Vers 26, da sprach Juda zu seinen Brüdern, was für ein Gewinn ist es, dass wir unseren Bruder erschlagen und sein Blut bedecken. Kommt, lasst uns ihn an die Ismaeliter verkaufen, aber unsere Hand sei nicht an ihm, denn unser Bruder, unser Fleisch ist er. Und seine Brüder hörten auf ihn. Ich hoffe, ich habe es ein bisschen deutlich gemacht. Das ist so eine Heuchelei. Was ist eigentlich los mit dem? Er ist unser Bruder. Unsere Hand sei nicht an ihm. Wir haben ihm das Gewand ausgezogen, in die Grube geschmissen. Wir wollten ihn töten, aber komm schon. Hey, es ist immer noch unser Bruder. Komm, was haben wir eigentlich davon, wenn wir ihn einfach nur töten? Nichts, einen toten Bruder. Was, wenn wir noch ein bisschen Geld dabei machen? Ist das barmherzig? Das ist nicht barmherzig. Das ist so, so böse. Stell dir vor, ich würde zu meinem Bruder hingehen und sagen, Philipp, ich hasse dich, ich will dich töten, aber meine Hand sei nicht an dir. Du bist mein Bruder, ich verkaufe dich in die Sklaverei. Danke, Lukas. Welch große Gnade. Das ist böse. Das ist schlecht. Das ist so abgrundtief böse. Juda hat die Idee und äußert sie mit dieser heuchlerischen Aussage, seinen Bruder zu verkaufen. Und was sehen wir hier? Wie wird der Zug beschrieben? Es ist ein Zug Ismaeliter, die nachher auch als Midianiter beschrieben wurden. Ismaeliter, wir wissen, Ismael, Bruder von Isaac. Ja, ich sage was verdreht, der Bruder von Isaac. Dieser Begriff stand letztendlich für alle, die nicht zum Volk Gottes gehörten. Es war ein Begriff für Heiden. Es hat sich so weiter so verbreitet, dass man nicht nur quasi wirklich die direkten Nachfahren von Ismael, Abraham Ismael, so bezeichnet hat, sondern quasi viele Völker, die in diesen Wüstenregionen lebten. Auch deswegen wurden sie nachher auch Midianiter quasi genannt. Also Ismaeliter war wie so ein Überbegriff für halt alle Leute, die halt dort irgendwie leben, aber nicht zum eigentlichen Volk gehören. Was finden wir hier? Josef wird hier nicht, dass sozusagen die Hand selbst an Josef gelegt wird, geschieht hier nicht durch seine Brüder, sondern durch Heiden. In der gleichen Weise, wie nicht die hohen Priester Jesus ans Kreuz genagelt haben, sondern sie haben ihn Pilatus und den Römern übergeben. Aufgrund des Verrats von Judas, der Jesus für 30 Silbermünzen, das passt ähnlich, es sind Silbermünzen, 20, 30, wir haben eine Inflation von 50% über 2000 Jahre, bisschen langsamer als heute, aber, habe ich richtig gerechnet, grob, oder? Ja, okay. Judas lässt Josef verkaufen für 20 Silbermünzen. In der gleichen Weise, wie Judas für 30 Silbermünzen es bei Jesus in Gang gesetzt hat, Jesus aber letztendlich quasi dann von den Heiden ans Kreuz gebracht wurde, um zu leiden. Das ist diese Szene, diese Tatsache geschieht, als Ruben weg war. Ruben kommt zurück und wir lesen es in Vers 29. Und als Ruben zur Grube zurückkam und siehe, Josef war nicht in der Grube, da zerriss er seine Kleider. Und er kehrte zu seinen Brüdern zurück und sprach, der Knabe ist nicht da und ich, wohin soll ich gehen? Auch das kann im ersten Moment wie eine ehrliche Trauer aussehen. Ich kaufe Ruben ab, dass er innerlich sehr nervös geworden ist und das sogar damit geäußert hat, seine Kleider zu zerreißen. Der Text sagt uns nicht, wie lange Ruben weg war. Der könnte eine Stunde weg gewesen sein. Der könnte eine Woche weg gewesen sein. Wir wissen nicht, wie lange Ruben weg gewesen ist. Im Textfluss selber würde ich dazu tendieren zu sagen, er war jetzt nicht mehrere Tage irgendwo verschollen, sondern er war halt einfach kurz nicht da. Er sieht, Josef ist nicht da, sein ursprünglicher Plan funktioniert nicht und er sagt sogar, wohin soll ich gehen? Ich habe einen Vorschlag. Hinterher. Geh doch einfach hinterher und hol ihn zurück. Als ob eine Karawane mit Highspeed durch die Wüste reist und du einfach so absolut keine Möglichkeit mehr hast, deinen Bruder zurückzuholen. Hast du? Geh doch einfach hinterher. Wohin soll ich gehen? Ja, zu Josef. Wenn dir so viel an deinem Bruder liegt, dass du ihn doch so sehr lieb hast und ihn so unbedingt retten willst, dann mach doch etwas. Ruben macht nichts. Ruben macht nichts. Ruben, auch wenn er vielleicht darin frustriert ist zu sagen, okay, ich muss jetzt trotzdem meinem Vater begegnen und das jetzt, ich gehöre quasi da irgendwie mit dazu, ist er sich zu bequem hinterherzureisen. Nochmal zur Erinnerung. Erstens, Josef ist 75 Kilometer gereist, um nach dem Wohlergehen seiner Brüder zu schauen. Danach nochmal 25 Kilometer mehr, weil er sie dann nicht sofort gefunden hatte. Sind dir 100 Kilometer zu schade, deinen Bruder wieder zurückzuholen, damit er nicht als Sklave in Ägypten endet? Ja, zu viel. Und noch eine Erinnerung. Einige Jahre später hat sie etwas nach Ägypten getrieben, nämlich der Hunger. Also so unüblich war das jetzt auch nicht, dass man sich auf den Weg und auf die Reise begeben konnte, diese Tatsache irgendwie rückgängig zu machen. Wohin soll ich gehen? Auf jeden Fall nicht nach Ägypten. Ruben gehört genauso zu den anderen Brüdern hier dazu, die eine bequeme Lieblosigkeit gegenüber ihrem Bruder Josef an den Tag legen. Sie sind hasserfüllt, sie sind alle habsüchtig, sie sind selbstsüchtig und sie sind nicht bereit, den Verkauf ihres Bruders rückgängig zu machen oder sich irgendwie um ihn zu bemühen. Was machen die Brüder? Wie geht es weiter? Irgendwie müssen wir jetzt zurück zu Jakob. Er hat seinen Sohn gesandt. Irgendwie müssen wir unserem Vater jetzt begegnen. Was machen wir? Wie gehen wir jetzt mit dieser Tat, mit dieser Schuld um? Wir lesen ab Vers 31. Und sie nahmen das Ärmelkleid Josefs und schlachteten einen Ziegenbock und tauchten das Ärmelkleid in das Blut. Und sie schickten das lange Ärmelkleid hin und ließen es ihrem Vater bringen und sagen, dies haben wir gefunden. Erkenne doch, ob es das Ärmelkleid deines Sohnes ist oder nicht. Und er erkannte es und sprach, das Ärmelkleid meines Sohnes, ein böses Tier hat ihn gefressen. Josef ist gewiss zerrissen worden. Einmal bis hier, bis Vers 33. Was finden wir hier? Eine Sünde bleibt selten allein. Eine Sünde bleibt selten allein. Wirklich, es ist so selten, dass wir nur eine Sache falsch machen. Hass, Eifersucht, Ignoranz, Mordpläne, Bloßstellung, Verkauf, Vertuschung. Alles. Sie müssen jetzt quasi eine weitere Sünde begehen, um irgendwie vor ihrem Vater gerecht dazustehen. Um es irgendwie so wirken zu lassen, als könnten sie, haben sie nichts damit zu tun und als könnten sie gar nichts dafür. Und interessanterweise sind sie, indem sie das machen, die gleichen Betrüger wie ihr Vater Jakob. Jakob, um damals Esau sein das Erstgeburtsrecht abzuluxen, hat er Ziegenfelle genommen, um die Behaarung Esaus vorzutäuschen. Was machen die Brüder? Jetzt schlachten sie eine Ziege, um mit dem Blut den Tod ihres Bruders vorzutäuschen. Und Jakob ist hier an dieser Stelle der Betrogene und der Getäuschte. Seine Brüder haben quasi, seine anderen Söhne, haben vom Besten gelernt, wie man das gescheit machen kann. Eine Sünde kommt jetzt zum anderen. Diese Ungerechtigkeit der Väter hat Gott auch hier an der nächsten Generation heimgesucht. Das meint nicht, dass quasi die Söhne für die Sünde der Väter bestraft werden, aber dass die gleiche Sünde, für die die Väter bestraft werden sollten, an den Söhnen gefunden wird, für die auch sie bestraft werden sollten. Diese Sünden ziehen und können sich durch Familiengenerationen sehen, wenn Gott nicht die Heiligung und Reinigung davon schenkt, dass ein Bruch geschieht, jetzt anders zu leben, durch die Gnade in Christus. Was finden wir hier? Sie haben quasi diese Idee mit dem Ärmelkleid, dass sie in Blut tauchen und jetzt ihrem Vater präsentieren. Und dann, die können ja nicht einfach sagen, schau mal hier und wir sind jetzt weg. Jakob reagiert ja in einer gewissen Weise. Diese Lüge hat geklappt. Er hat jetzt nicht zum Spaß viele Tage geweint und im Hinterkopf wusste der, ach, die machen bestimmt nur Spaß. Sondern er hat viele Tage um Josef getrauert und schaut mal, wie sich die Brüder darin verhalten haben in Vers 34. Jakob zerriss seine Kleider, legte Sacktuch um seine Lenden und er trug Leid um seinen Sohn viele Tage. Und alle seine Söhne und alle seine Töchter machten sich auf, um ihn zu trösten. Diese Brüder waren jetzt Seelsorger. Diese Brüder, die das mit Josef gemacht haben, die diese Vertuschung, diese Lüge aufgetischt hat, mussten das jetzt, und ich sage, wie lange, viele Tage gingen 13 Jahre. 13 Jahre hat es gedauert, bis die Brüder wieder Josef in Ägypten begegnet sind. 13 Jahre lang haben sie was gemacht? Oh Vater, ja, wir sind auch so traurig. So schlimm, was mit Josef passiert ist. 13 Jahre. Wie skrupellos musst du in deinem Herzen sein, das durchzuziehen. Ich meine, die hätten ja immer noch nach Ägypten gehen können. Als der Hunger kam, sind sie sofort los, auf geht's, wir brauchen Essen. Sie ziehen diese Tatsache durch. Hat sich ihr Herz gegenüber Josef geändert? Auch wenn sie ihn selber nicht totgeschlagen haben, blieb ihr Herz gleich. Sie wollten Josef nicht da haben und sie wollten ihn auch nicht wieder zurückhaben. Das sind die Brüder, zu denen der Vater seinen Sohn gesandt hat, um nach ihrem Wohlergehen zu schauen. Wir haben gesehen, eine Sünde kommt zur anderen. Es bleibt selten alleine. Diese Sünden, in gewisser Weise steigern sie sich bis zu diesem Punkt, dass sie ihre Lüge, um diese Tat zu vertuschen, über mehrere Jahre durchziehen mussten. Und auch in diesem Abschnitt, wie schon davor, gibt es auch eine der Botschaften dieses Textes ist folgende. Wie sündig ist der Mensch? Was die Brüder Josefs gemacht haben, steckt in jedem von uns. Das ist die biblische Lehre über den Menschen. Wir sind von Geburt an in unserem Herzen verdorben. Vielleicht haben du und ich nicht immer die Gelegenheit oder den Mut, aus was weiß ich, aus welchen Gründen, unsere Bosheit in dieser selben Art und Weise auszuleben. Wenn es vielleicht jemand über die Finger schaut, weil der Vater in der Gegend ist, weil wir soziale Einbußen hätten und so weiter und so fort. Aber in unserem Herzen steckt genau das Gleiche wie damals, als das ganze Volk geschrien hat, kreuzige ihn. Das ganze Volk. Ja, Judas hat ihn verraten. Ja, die Pharisäer und Schriftgelehrten haben den Anschlag geplant. Ja, die Römer haben Jesus ans Kreuz genagelt. Und jeder hat sein Stecken Schuld dabei. Und das ganze Volk schrie, kreuzige ihn. Du und ich wären an keiner anderen Stelle in diesem Moment gewesen. Wir wären entweder Petrus, der ängstlich wegrennt. Wir wären das Volk, das genauso schreit, kreuzige ihn. Wir hätten nichts verhindert. Wir hätten nichts dagegen getan. Und wisst ihr aber, was das Krasse ist, Gott wollte das so. Gott wollte das so. Gott wollte, dass das mit Josef passiert. Gott wollte, um seine Verheißung, sein Versprechen umzusetzen, dass in dieser Art und Weise mit Josef umgegangen wird, weil er gesagt hat, das ist der Weg, wie ich meinen Sohn zum König mache. Schaut mal in 1. Mose Kapitel 45. 1. Mose Kapitel 45, Vers 5 bis 8. Das ist eine ganz, ganz entscheidende Perspektive, die Josef rückblickend auf diese Begebenheit hatte, die er seinen Brüdern geteilt hat und die Gott uns darauf geben möchte. 1. Mose Kapitel 45, Vers 5 bis 8. Und nun betrübt euch nicht und zürnt nicht über euch selbst, also die Begegnung von Josef mit seinen Brüdern, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Denn schon 2 Jahre ist die Hungersnot im Land und noch sind 5 Jahre, in denen es weder Pflügen noch Ernten geben wird. Und Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Überrest zu setzen auf der Erde und euch am Leben zu erhalten für eine große Rettung. Und nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Und er hat mich zum Vater des Pharaos gemacht und zum Herrn seines ganzen Hauses und zum Herrscher über das ganze Land Ägypten. Was ist die Perspektive, die wir auf diese Situation haben müssen, die Josef hatte? Dreimal, das war ihm besonders wichtig. Ich freue mich, wenn wir zu dem Abschnitt kommen. Damit tröstet er ihre Herzen. Dreimal betont und unterstreicht er, Gott hat es gemacht. Er sagt sogar so stark, er betont dreimal, Gott hat es gemacht, Gott hat es gemacht. Und er sagt dreimal auch wieder diesen Begriff, Gott hat mich hierher gesandt. Derjenige, der mich mit einem Auftrag hierher gebracht hat, war Gott selber. Mein irdischer Vater hatte nicht die Weitsicht, um diese große Hungersnot kommen zu sehen, diese weltweite Plage, vor der sich kein Mensch selber retten kann. Mein Vater, irdischer Vater konnte das nicht, aber mein himmlischer Vater hat das gesehen. Mein himmlischer Vater hat gesehen, dass ihr Leben erhalten werden muss, weil es sonst verloren geht. Mein himmlischer Vater hat gesehen, dass sie eine große Errettung brauchen, so heißt es am Ende von Vers 7, weil sie sonst sterben, weil sie sonst zugrunde gehen und selber nicht die Macht haben, das Leben aufrechtzuerhalten. Und wie schön ist diese Parallele zu dem, was Gott in Christus getan hat. Gott hat das alles gesehen und gewusst und er hat seinen Sohn gesandt. Warum? Er wollte unser Leben erhalten. Er wollte uns ewiges Leben geben und eine große, ewige Rettung. Sowohl bei Jesus Christus, bei seinem irdischen geliebten Sohn, hatte Gott darin, in allem, was geschah, die komplette Kontrolle. Wir sehen auch bei Jesus, dass er sagt, niemand nimmt mein Leben, sondern ich gebe es. Genauso haben wir in der Geschichte Josefs die Tatsache, dass Gott alle Aspekte der Geschichte zusammenlaufen lässt. Zum einen ist Josef, nachdem er 75 Kilometer gereist ist, umhergeirrt. Der wusste einfach nicht mehr, wohin. Der wusste nicht, wo er hin sollte. Er trifft zufällig einen Mann, der gesehen hatte, gehört hatte, wo die Brüder hinwollen. Dann, durch diese Verspätung, dass Josef quasi etwas später gekommen ist, kam genau zu dem Zeitpunkt, als Ruben gerade nicht da war, die Karawane, die Ismailiter vorbei, damit sie in diesem Moment Josef verkaufen mussten. Es mussten einige Dinge zusammenlaufen, damit es überhaupt passieren konnte. Und es verlief nicht nach ihrem Plan. Gott hatte die ganze Zeit darin seine souveräne Kontrolle, um deutlich zu machen und zu zeigen, wer er ist und wie viel Größeres und Herrlicheres er in Jesus Christus machen möchte. Und genauso wie wir in unserem Text in 1. Mose 37 ganz, ganz viele Parallelen finden zu dem, was Gott in Christus aus Liebe getan hat, als er seinen Sohn gesandt hat und hergab, finden wir hier in diesem Text, weil er nur ein Schatten ist und nicht das eigentliche Licht, auch Aspekte, wo Gott als Vater und Christus als Sohn in seinem Erlösungswerk größer und herrlicher ist, als einfach nur das, was Jakob, Josef und die Brüder hier gemacht haben. Ich möchte ein paar Sachen davon aufzählen. Als Jakob mit dem Anliegen für das Wohlergehen seiner anderen Söhne zu schauen, Josef gesandt hat, wusste er nicht, welchen Preis er bezahlen wird. Er hat Josef nicht mit dem Wissen gesandt, ich werde ihn nicht mehr zurückbekommen, er wird sterben. Das hat er nicht mit dieser Perspektive getan. Gott schon. Gott wusste das. Er wusste, Jesus wird auferstehen. Aber er wusste, wenn ich jetzt meinen Sohn hingebe, wird das mit ihm passieren. Und er hat es trotzdem gemacht. Josef, als er gesagt hat, Vater, hier bin ich, und sich auf den Weg gemacht hat, hatte er eine bestimmte Liebe zu seinen Brüdern, aber er wusste nicht, vielleicht wusste er, dass sie nicht Hallo sagen werden, aber er wusste nicht, dass sie das mit ihm machen werden. Jesus schon. Und Jesus hat trotzdem gesagt, hier bin ich. Und er war freiwillig bereit, seine Herrlichkeit zu verlassen und bis zum Tod am Kreuz gehorsam zu werden. Josef wusste nichts von den Plänen der Brüder und hatte auch keine Kontrolle über die Pläne Rubens. Jesus hat gehört, wie Petrus gesagt hat, das geschehe dir nicht. Und er hat nicht gesagt, ja genau Petrus, endlich mal einer, der jetzt für mein Recht eintritt. Er hat gesagt, nein, hinter mich, das ist nicht der Plan, das ist nicht der Auftrag, warum ich hierher gekommen bin. Jesus widerstand diesem Angebot und er ging permanent bewusst den Weg ans Kreuz und gab sein Leben. Josef hatte genauso kein Mitspracherecht über die Pläne von Judas. Als Jesus Christus seine 12 Jünger berufen hat, hat er auch Judas auserwählt und berufen. Er hat ihn außerdem gesagt, du sollst 3 Jahre lang ganz eng an meiner Seite sein. Und er wusste die ganze Zeit, was dieser Judas eines Tages tun würde. Und Jesus ging in diesen 3 Jahren mit der gleichen Liebe mit Judas um wie zu den anderen 12. Als sie beim letzten Abendmahl zusammensitzen und sagt, einer wird mich überliefern, ist die Reaktion der Jünger nicht, ja bestimmt Judas. Also, ich? Jesus, was sein Verhalten anging, hat er in den 3 Jahren niemals irgendwie durchschimmern oder deutlich gemacht, dass Judas letztendlich derjenige ist, der sich als schwarzes Schaf herausstellt. Jesus wählte Judas aus, der ihn verriet. Josef wurde das Ärmelkleid ausgezogen, er wurde in eine Grube geworfen und für den Preis eines Sklaven an Fremde verkauft. Das ist schlimm und das ist schrecklich. Josef wurde nicht ausgepeitscht. Josef wurde nicht bespuckt. Josef wurde nicht geschlagen. Josef wurde nicht an ein Kreuz genagelt. Jesus schon. Jesus nahm genauso auch größeres Leid auf sich und trug in all dem den Zorn, das Gericht, die Strafe Gottes, als er sein Blut wirklich vergossen hatte. Und genauso ist im Lauf der Menschheitsgeschichte haben sehr viele Leute viel Leid erlebt. Millionen von Menschen wurden in die Sklaverei verkauft. Genauso leiden auch heutzutage unzählige Menschen davon, in bestimmten Branchen wie Sklaven behandelt zu werden oder auch in die Sklaverei verkauft zu werden, weil Leute habsüchtig sind. Das ist vielleicht nicht in Deutschland sichtbar so. Indem das alles mit Jesus geschah, war das nicht irgendein Mensch, den man so behandelt hat, sondern es war der Erhalter des Lebens. Es war der herrliche Schöpfer, derjenige, der heilig, gerecht und makellos war, der es am wenigsten verdient hat, überhaupt irgendwie zu leiden. Und der es am wenigsten verdient hat, überhaupt irgendwie von Gott für etwas bestraft zu werden. Und trotzdem hat er das gemacht, trotzdem hat er das getan. Und der Vater sandte aus Liebe seinen Sohn. Und darin ist Gott auch anders wie Jakob. Jakob war dieser ganzen Sache, bis auf diese Parallele, dass er seinen Sohn zum Wohlergehen sendet, war dieser Sache ausgeliefert und er musste auch einfach der Lüge glauben. Er hatte nicht die Kontrolle darüber, das zu beenden oder irgendwie zu wenden. Und war einfach dieser Trauer ausgeliefert. Unser himmlischer Vater war dem Tod Jesu nicht ausgeliefert, sondern er hat ihn versprochen und verheißen. Jesus war vor Grundlegung der Welt als dieses Opferlamm auserwählt, ausersehen von Gott, um letztendlich am Kreuz zu sterben. Und, das ist eine spannende Frage, war Gott traurig, als Jesus am Kreuz hing? Hat er geweint? War sein Herz gebrochen? Es gibt eine Stelle, die einen Hinweis darauf macht, und zwar Jesaja Kapitel 53, Vers 10. Und dort heißt es, es gefiel ihm, ihn zu zerschlagen. Das mag jetzt vielleicht makaber in diesem Hinweis klingen, aber warum hat es Gott gefallen, Jesus am Kreuz zu zerschlagen? Erstens, Jesus wurde voll und ganz wie ein Verbrecher behandelt. Und jemand, der schuldig ist, da sagt man nicht, so schade, dass der ins Gefängnis muss. Gott hat voll und ganz seinen Sohn als ein gerechter Richter und Vollzieher am Kreuz behandelt. Und warum war Gott in diesem Moment, ich will Gott nicht auf eine Emotion beschränken, Gott ist anders als wir Menschen, Gott kann, so wie wir viele Sachen gleichzeitig fühlen können und fühlen, kann Gott genauso, wenn er es will und offenbart, viele Sachen fühlen. Ich will das jetzt nicht pauschal schwarz-weiß hinklingen, das andere wissen wir nicht, aber diese Emotion wird von der Schrift offenbart. Deswegen schildere ich es in dieser Art und Weise. Und warum gefiel es Gott zu zerschlagen, weil er wusste, seinen Sohn zu zerschlagen, weil er wusste, dass das unsere große Rettung wird. Weil er wusste, dass das zu unserem ewigen Leben, zum Erhalt unseres Lebens und zu unserem Shalom werden sollte. Das hat Gott in Jesus Christus getan und er hat das vorbereitet. Diese Geschichte wurde aufgeschrieben, wurde weitererzählt, bis sie in Jesus zu ihrer eigentlichen vollen Erfüllung gekommen wurde, damit du und ich sagen können, wie sehr hat mich Gott geliebt. Wie lieb hat Gott mich? Was hat Gott alles geplant und in Christus getan, dass er dazu bereit war, mich, Sünder, der ich so eigentlich wie diese Brüder bin, zu retten und mich nicht meinem Tod zu überlassen? Und ich denke, das ist die Botschaft von diesem Text. Josef in Jesus, wir sehen hier der Gesandte und der beseitigte Sohn, aber wir sehen hier Gottes Liebe zu einer bösen Welt, die dir und mir auch im Glauben gelten darf. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das Lobpreisteam wird uns jetzt einstimmen, Jesus anzubeten.